Weil Schule für indigene Völker häufig bedeutet, dass es nicht auf ihre Bedürfnisse angepasst ist, Schulbildung, und dass Schule nicht gleich Bildung ist. Indigene werden in Schulen leider häufig noch misshandelt oder vernachlässigt. Sie werden von oben herab behandelt und es wird nicht darauf eingegangen, was vielleicht ihre Gemeinschaft und sie selber für Bedürfnisse in der Bildung haben.
Was wären denn diese konkreten Bedürfnisse von indigenen Kindern jetzt im Vergleich zu Kindern, die keiner indigenen Gemeinschaft angehören?
Also was halt häufig passiert ist, dass indigene Völker ja noch sehr abgeschieden leben und dass die Infrastruktur dort auch meist nicht so gut ist. Das heißt, viele Länder denken sich dann, gut, dann bauen wir hier große Internatsschulen, wo die Kinder dann vielleicht die ganze Woche oder länger wohnen können, um dort Bildung zu erhalten. Und das bedeutet aber, dass sie eigentlich ihre Gemeinschaft verlassen müssen. Das heißt, sie werden aus diesem ganzen Kontext herausgerissen. Bildung in indigenen Gemeinschaften bedeutet aber eben häufig, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und an Ritualen teilzunehmen, am täglichen Leben teilzunehmen, um zum Beispiel zu lernen, wie Ackerbau betrieben wird in den Gärten oder wie gejagt und gesammelt wird. Und all das wird ihnen dann genommen. Das heißt, sie werden an Internate oft geschickt und werden dort von Lehrern ausgebildet, die manchmal nicht ihre Sprache sprechen. Das heißt, sie werden gezwungen, eine andere Sprache zu sprechen, die sie oft als primitiv betrachten, weil sie ja indigen sind und vielleicht zum Beispiel als Jäger und Sammler arbeiten. Das heißt, es wird so ein bisschen versucht, ihnen das so auszutreiben. Es gibt etwa die Dongria Kont in Indien. Die wurden dann genötigt, sich Hindu-Namen zu geben, die Kinder. Sie sollten ihre Haare abschneiden, sie sollten ihren charakteristischen Schmuck ablegen. Und dann wurden sie immer noch als rückständig betitelt. Und das ist natürlich Bildung, die nicht auf die Bedürfnisse eingeht. Das heißt, da müsste man einiges ändern.
Könnte man also sagen, dass Schulpflicht fast auch ein imperialistischer Eingriff ist in das Leben von indigenen Kindern? Also dass Schulpflicht auch als Strategie angeschaut werden kann, mithilfe derer indigene Gemeinschaften geschwächt werden sollen?
Also sicherlich eine der effektivsten Mittel, mit der der Staat oder auch Missionarsorganisationen Kontrolle über indigene Völker gewinnen und quasi auch ihre kulturellen Wurzeln zerstören. Das muss man absolut so sagen. Und wir sehen auch, in manchen Regionen wird das auch tatsächlich so eingesetzt, nicht mit unbedingt bösen Absichten. Es wird dann gesagt, man will diese Leute entwickeln und ja nur das Beste für sie. Aber im Wesentlichen zerstört man ihre indigenen Gemeinschaften. Und das hat natürlich auch fatale Konsequenzen für die Kinder. Wenn sie absolut entwurzelt sind, wenn sie aber auch schlechte Bildung erfahren haben, stecken sie so ein bisschen in so einer Lücke. Sie gehören nirgendwo dazu. Sie haben ihre Wurzeln verloren. Sie sind aber auch nicht angekommen in dieser anderen Gesellschaft, die sie von oben herab behandelt. Und wir erleben dann zum Beispiel, dass Kinder aus Schulen weglaufen, dass sie dabei auch zu Schaden kommen können, dass sie danach Identitätskrisen haben, häufig zu Drogen greifen oder tatsächlich auch Suizid versuchen.
Wie könnte denn eine ideale Schulbildung für indigene Kinder überhaupt ausschauen? Ist die überhaupt möglich in einem westlichen staatlichen Kontext?
Also es gibt Schulen für indigene Kinder, die sehr gut funktionieren, aber das sind dann halt in der Regel Schulen, die mit den Gemeinden entstanden sind. Das heißt, das sind Schulen, die sich zum Beispiel vom Ablauf her, also vom Stundenplan, an dem Leben der Gemeinden orientieren. Das heißt, dass zum Beispiel den Kindern ermöglicht wird, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, an der Ernte teilzunehmen oder überhaupt wesentliche Bereiche des gemeinschaftlichen Lebens daran teilzuhaben und nicht in der Zeit in der Schule sitzen zu müssen. Dass diese Schulen primär in der Muttersprache der Gemeinden stattfinden, das bedeutet dann halt auch häufig, dass es indigene Lehrer sein sollten. Das heißt, dass die Muttersprache eine wichtige Rolle einnimmt, zusätzlich zu vielleicht der Sprache des Hauptlandes, das dann gelernt wird. Dass auch andere Generationen eingebunden werden, zum Beispiel die Ältesten, die ja sehr wichtige Wissensvermittler in ihren Gemeinden sind. Und in der Regel bedeutet das natürlich auch, dass das Schulen sind, die nicht 100 oder 200 Kilometer entfernt sind.
Vor 10 Jahren haben mehrere Länder gegen die UNO-Erklärung für die Rechte der indigenen Völker gestimmt. Das waren Australien, Neuseeland, Kanada und die Vereinigten Staaten. Also alles verwestlichte Länder mit einer großen indigenen Bevölkerung. Können Sie etwas sagen über die Situation in diesen Orten?
Diese Länder haben ihre Vorbehalte zumindest ein bisschen zurückgenommen. Aber die UN-Erklärung sagt ja ganz klar, dass indigene Völker ein Recht haben, ihr eigenes Bildungssystem einzurichten und es zu kontrollieren und zum Beispiel in der eigenen Sprache zu unterrichten. Aber in Kanada haben wir das zum Beispiel bei den Innu erlebt, die ja aus ihren Familien herausgerissen wurden, auch als ja, der staatliche Anspruch war damals tatsächlich auch, die Innu so ein bisschen in den Mainstream zu integrieren, aber im Wesentlichen sie zu assimilieren. Das heißt, sie wurden in solche Internatsschulen oder kirchliche Schulen gesteckt. Da gab es viele Misshandlungen, auch Missbrauch, die Bildung war schlecht. Sie wurden zum Beispiel dafür bestraft, wenn sie in ihrer Muttersprache gesprochen haben. Und all das hat natürlich große Wunden auch bei den Teilnehmern in diesem Bildungssystem hinterlassen. Wenn man sieht das heute noch, dass diese Leute wirklich entwurzelt sind und ja nirgendwo angekommen sind.
Der Artikel 14 der UNO-Erklärung der Rechte indigener Völker besagt, indigene Völker haben das Recht, ihre eigenen Bildungssysteme und Institutionen einzurichten und zu kontrollieren, in denen in ihrer eigenen Sprache und in einer ihrer kulturspezifischen Lehr- und Lernmethoden entsprechenden Weise unterrichtet wird. Sehen Sie diesen Artikel also nicht umgesetzt?
Nein, tatsächlich muss man sagen, nein, er ist in vielen Ländern nicht umgesetzt. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass das Bildungssystem, wie es für alle funktioniert, auch für indigene Völker funktionieren muss und dass indigene Kinder auch daran teilhaben müssen, weil sie sonst den Anschluss verpassen und ja, weiterhin rückständig bleiben. Das ist so die Ansicht, die es häufig gibt. Und das vernachlässigt absolut die Erfahrungen, die man zum Beispiel in Kanada oder in Australien gemacht hat mit den desaströsen Folgen von so einer Schulbildung. Und es zerstört auch indigene Gemeinden.